分那天家父被人刺杀，叔父担心我落子下场，他寻遍了天下，终于找到了一个8岁的男童，其样貌和我酷似，把他带回府中秘密训练。这就是今天的影子。
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nostromo-Verschwörung. Ich bin der Sebastian und bei mir ist heute nicht der Fred, denn der ist im wohlverdienten Urlaub, aber mein lieber Kollege, Kameramann, der Stefan ist heute da und ich möchte jetzt gerne Stefan die Möglichkeit geben. Stefan, stell dich doch mal unseren Zuhörern vor. Wer bist du? Was machst du? Erzähl doch mal was dem Internet.
Hallo, ich grüße euch. Ich bin der Stefan aus Leipzig und zwar bin ich Filmeditor und Kameramann, würde mich als Vollzeit-Nerd bezeichnen, leidenschaftlicher Comic- und Filmesammler und ja, mache meine Independent-Produktion hier in Leipzig.
Genau, wir beide arbeiten relativ viel und häufig an Projekten zusammen, gemeinsam schon Imagefilme gemacht und arbeiten jetzt auch gerade an einem Kurzfilmprojekt. Und der liebe Stefan, der ist für die Filmauswahl heute selber verantwortlich. Er hat mir den Film unaufgefordert mitgegeben und meinte einfach nur ganz trocken, der würde dir gefallen. Über welchen Film reden wir denn eigentlich heute?
Wir sprechen heute über den Film Shadow. Das ist das neueste Werk von dem Regisseur Zhang Yimou. Ein chinesischer Film, den ich als einen ja doch sehr dramaturgisch schwerlastigen Fantasy Martial Arts Epos bezeichnen würde.
Genau, also sind wir auch gleich schon mal bei einer Art Einordnung. Also ich hätte auch gesagt, tatsächlich Martial Arts, aber es ist auch sehr viel Drama drin und der Film lässt sich da auch sehr viel Zeit, aber da werden wir dann später auch nochmal drauf eingehen. Und sehr virtuos, visuell inszeniert und das werden wir auch noch besprechen, ganz genau. Da wir heute sehr, 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 sehr tief ins Geschehen auch einsteigen werden, sparen wir uns das Obligatorische, was haben wir gesehen, und möchten die Zeit lieber nutzen, um hier auf ein paar wesentliche Merkmale des Films auch einzugehen. Und deswegen möchte ich gleich mal den Anfang machen, ganz kurz, um den Film einzuordnen. Der Film ist von 2018. Und die Dreharbeiten begannen da schon 2017. Wir haben das relativ schnell runtergedreht, also knappes halbes Jahr. Und er hatte ein grob geschätztes Budget, das, was ich hier rausgefunden habe, von umgerechnet 42 Millionen US-Dollar. Und hat dann insgesamt ein Boxoffice von 90 Millionen immerhin noch gemacht, weltweit. Da muss man auch dazu sagen, der hatte auch nicht überall einen Release bekommen, also nicht in jedem Land gab es einen Release. Also es waren Neuseeland, UK, Deutschland, Frankreich, USA und ich weiß nicht, irgendwo noch ein Land. Das war nicht recht viel. Und er hatte auch seine Premiere in Venedig gehabt zum Filmfest. Genau. Ansonsten, der Film geht 116 Minuten. Da bin ich schon andere Längen gewohnt, eigentlich bei solchen epischen Filmen, die dann bis an dreieinhalb Stunden dauern. Da fand ich 116 Minuten dann doch eigentlich ganz knackig. Und der Film ist komplett digital gedreht. Die haben hier mit einer Phantom Flex 4K und einer Red Ribbon Helium 8K gedreht und mit Zeiss Master Primes gearbeitet und im Seitenverhältnis 2,35:1. Genau. So viel eigentlich dazu. Ich würde einfach sagen, was geht's denn da eigentlich? Was behandelt denn eigentlich Shadow? Und magst du kurz zusammenfassen, Stefan?
Also die Prämisse ist wie folgt. China zur Zeit der drei Königreiche. Der junge König von Pai möchte den Frieden bewahren, auch wenn seine bestehende Allianz zu zerbrechen droht. Und sein oberster Befehlshaber Yu hält einen Krieg jedoch für unausweichlich, denn die Schmach, eine strategisch wichtige Stadt gegen seinen alten Widersacher General Yang verloren zu haben, sitzt tief. Er will sein Reich mit allen Mitteln von dieser Schande befreien und trifft hierfür geheime Vorkehrungen, Doch es gibt ein Problem. Der Oberbefehlshaber wurde im Kampf selbst schwer verletzt und wird eine erneute Schlacht nicht anführen können. Seine Position am königlichen Hofe kann er nicht mehr mit Stärke vortragen. Yu setzt daher einen Doppelgänger ein, der am Hof und im Kampf seine Position einnehmen soll. Nur seine Frau weiß darüber Bescheid.
Genau. Das ist tatsächlich sogar der offizielle Text, der hinten auf der Blu-ray drauf ist. Und wir haben beide gelesen und fanden beide, der ist tatsächlich stimmig und sagt auch wirklich genau alles, was wir über den Film wissen sollten. Und hier an der Stelle die obligatorische Spoilerwarnung. Also wir werden ins Detail gehen, wollen auch ins Detail gehen. Und da wird sich der ein oder andere Spoiler nicht vermeiden lassen. Der Film hat dann doch den ein oder anderen kleinen Twist. Ganz ehrlich, ich glaube, das ist eigentlich eher das Uninteressante am gesamten Film, diese Twists. Wir werden sie trotzdem halt mit erwähnen. Für die, die das dann eben halt nicht gespoilert werden wollen, dann hier an der Stelle Film anschauen. Lohnt sich auf jeden Fall und wieder zurückkommen und dann unseren Podcast hören. Genau. Wir gehen es heute mal ein bisschen anders an. Wir haben uns da ein paar Gedanken gemacht, und zwar diese ganze Figurkonstellation, dieses ganze Zusammenspiel, dieses ganze Shakespeare-eske Setting, was der Film vorgibt. Das heißt also, diese Intrigen, diese Kämpfe, die ausgefochten werden auf verschiedenen Ebenen, die lassen sich eigentlich ganz gut darstellen. Und zwar hatte Stefan hier schon mal was vorbereitet. Und zwar hat er hier wie so eine Art Diagramm vorbereitet. Vielleicht magst du es kurz introducen.
Ja, also als ich den Film gesehen habe, wurde mir schnell klar, dass es sich hier um ein Doppelspiel handelt. Und man kann das so sehen, dass man eigentlich eine Gruppe von Figuren gezeichnet hat. Und diese Figuren sind eigentlich alle irgendwie gedoppelt. Ja, man hat immer eine gegenüberstellende eine Gruppe, und die wurden halt wirklich im Kontrast zueinander gegenübergestellt. Im Kern geht es eigentlich um die Stadt Jingzhou, die verloren wurde, und um den General, der im Schatten lebt und auch einen Schatten besitzt. Ne, wie wir ja schon gehört haben, er kann diesen Kampf nicht mehr austragen, denn er ist stark lediert worden. Vor über einem Jahr hatte er einen Kampf mit Zhang San und hat einen schweren Schlag erlitten. Ja, jetzt lebt er in diesem Verlies und wird auch, also es scheint so, dass er ziemlich irre wird, dass er so ein bisschen den Verstand verliert und eigentlich auch von der Rachsucht sehr, sehr stark getrieben wird und nicht mehr klar denken kann. Und dann haben wir auf der anderen Seite seinen Schatten. Das ist ein Junge, der 20 Jahre lang in der Obhut des Hauses des Generals gelebt hat. Hintergrund ist einfach, dass er aufgenommen wurde als ein armes Straßenkind, das in den Straßen der Stadt Jingzhou gelebt hat und ist halt ja total verhungert gewesen, komplett abgerissen und ist damals aufgenommen worden. Natürlich steht er somit in der Schuld, ja. Und wurde auch von diesem Haus des Generals als Jingzhou genannt, damit er seine Herkunft nicht vergisst. Ja, ganz genau. Jetzt ist es so, dass wir steigen in diesen Film ein, und ab dem Moment ist er schon ein Jahr lang der Schatten des Generals, und viele können das Ganze schon nicht mehr auseinanderhalten.
Genau, und der Film gibt uns auch am Anfang die Lesart dieses Filmes selber, gibt er uns halt auch sehr schnell preis. Also auch dieses Gegenüberstellen, was Stefan hier gerade schon erwähnt hat. Ab Minute 3:20 hatte ich mir das aufgeschrieben, sieht man zum ersten Mal dieses große Schachbrett, also in dem Fall nicht Schachbrett, sondern das Yin- und Yang-Zeichen. Und das wird im Film mehrfach eingesetzt als visuelle Unterstützung für das, was passiert, und das teilweise auf sehr, 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 sehr clevere Art und Weise. Denn in jedem guten Teil, also in jedem weißen Teil, ist unten ein kleiner schwarzer Teil und umgedreht. Und dann gibt es noch eine zusätzliche Doppelung. Das heißt also, dass sozusagen nochmal ein kleiner Teil in diesem schwarzen kleinen Teil weiß ist und dann auf der anderen Seite ist. Und dieser General, der sozusagen im Hintergrund die Fäden spinnt, genau auf so einem Schachbrett oder so einem Spielbrett eben halt dieses Yin und Yang verschiebt und uns da automatisch sozusagen die Lesart des Films auch mitgibt. Und das durchzieht sich durch den ganzen Film. Und das macht es so sympathisch. Also beim zweiten Mal sehen, also beim ersten Mal sehen ist es mir auch schon aufgefallen. Beim zweiten Mal hat es mich direkt für mich angesprochen und angesprungen. Und die Figurenkonstellationen sind halt auch, wie Stefan sagt, gegensätzlich auch aufgebaut. Und das wird halt auch im Staging und Blocking wird das halt auch deutlich. Obwohl der Film hier weniger ein klassischer Mise-en-Scène-Film ist. Der Film ist hier eher als Montage angelegt. Das heißt also, der Regisseur denkt in starken Bildern und montiert dann eben halt hier Einzeleinstellungen dann zu einem kompletten Bild zusammen. Da gab es zum Beispiel eine Einstellung, einfach nur eine Frau läuft einen Gang halt runter. Wir haben mitgezählt, Spielberg hätte das 1981 in einer Kameraeinstellung wahrscheinlich mit einem Dolly und einen leichten Schwenk Tilt Down gemacht. Und hier haben wir, was waren es, fünf Einstellungen nur für dieses Laufen haben wir gehabt und die Szene wird aufgelöst bei einer Gegenüberstellung mit dem Schatten und da gab es dann nochmal zusätzlich weitere sechs Einstellungen, wie die beiden einfach nur da saßen und damit wird halt auch deutlich, wie das Storytelling, wie der Regisseur das halt macht. Genau, aber noch weiter zu den Figurenkonstellationen, da hast du ja noch hier ein paar Notizen noch dazu. Ja.
Wir dürfen dabei nicht vergessen, da gibt es noch den König von Pai, der wiederum seine Schwester noch im Hintergrund hat. Und auf der anderen Seite des ganzen Spiels haben wir den König Zhang San, der wiederum seinen Sohn im Hintergrund hat. Und das Ganze wird noch so ein bisschen, wie soll man sagen, verflüssigt durch zwei andere Figuren, die dort immer so reingestreut werden als Intriganten und Spionen. Da haben wir nämlich einmal noch die Frau des Generals, die eben über alles Bescheid weiß, einerseits in diesem Verlies des Generals immer wieder dabei ist, die ganzen Intrigen mitspinnt, andererseits aber auch das Privileg besitzt, natürlich ganz nah am König von Pai dabei zu sein. Er ist immer mit dabei bei den ganzen Ministern und wo wir bei Ministern sind, kommen wir zum Minister Lu, der wiederum auch eine sehr intrigante Figur ist, was man tatsächlich am Anfang des Films gar nicht so merkt.
Ja, wir hatten das gestern schon im Vorgespräch. Ich habe den Film beim Erstsichtung tatsächlich in Mandarin geschaut mit Untertiteln, was wir jetzt auch in der Zweitsichtung gemacht haben. Ich habe den Stefan dann mal überzeugen können. Und ich habe bis zum Schluss, wo sozusagen herausgestellt wird, dass er einen Verräter spielt, habe ich das nicht mitbekommen, weil auf der Tonspur war das für mich nicht ersichtlich. Und Stefan meinte dann aber wiederum gestern,
dazu muss man sagen, dass ich den Film das erste Mal in Deutsch geschaut habe und dort fällt es wirklich extrem auf, dass er hinterlistig ist und dass er der Film geht 20, 30 Minuten so und man weiß einfach, dass er ein Verräter ist. Das war sehr, sehr bezeichnend, denn gestern habe ich das so überhaupt nicht gespürt, wo wir dann gleich mal auch zu dem Punkt kommen können, so dass die Originalsprache viel, viel besser zur Geltung kommt auf jeden Fall.
Ja, es ist halt auch eine sehr schöne Sprache und schon allen diese Original-Atmosphäre, die ja auch am Set vorherrscht oder die man dann halt auch hinterher dann halt noch kreiert hat mit Sounddesign, das fühlt sich halt für mich halt sehr gut an und sehr wertig an. Die Zeiten, als es hier in Deutschland wirklich richtig, richtig, richtig gute Synchronisationen noch gab, wo Ensembles noch im Studio waren, auch das hatten wir gestern im Vorgespräch gehabt, wo Personen noch in einem Raum miteinander gesprochen haben, echte Kommunikation noch stattgefunden hat in Studios, gibt es ja Leute heute so nicht mehr. Heute sind die Sprecher in den meisten Fällen geixt. Und man hat auch manchmal das Gefühl, dass in Dialogen eben halt hier wirklich gegen eine Wand gesprochen wird. Und ich habe das jetzt auch häufig festgestellt, wenn ich die Möglichkeit habe, will ich dann eben halt auch einfach original sehen. Ich störe mich an den Untertiteln auch gar nicht mehr. Und ich finde es dann auch noch eine Bereicherung, mich dann eben halt manchmal auch wirklich ganz anders auf das Bild zu konzentrieren und der Stimmung halt zu leben. Und der Film ist natürlich sehr einladend. Ich muss auch nicht immer nach unten schauen, weil der Bild sagt auf Bildebene eigentlich schon genau das halt aus. Also er spielt genau das auch, was er sagt. Und ja, dazu dann auf jeden Fall nachher noch ein bisschen mehr.
Genau. Dann kommen wir mal zu der Figur des Generals. Dieser suggeriert ja während des Films die ganze Zeit, dass er eigentlich nur seine Ehre zurückhaben möchte. Der Hintergrund ist eigentlich, dass er auf dem Thron des Königs von Pai sitzen möchte. Das wird relativ schnell deutlich. Er ist auch, wie du gestern schon angemerkt hast, eine starke Expositionsfigur. Er ist eine Figur, die mit ihren Worten extrem beschreibt, was hier passiert. Manchmal hatte ich auch das Gefühl, dass der Film das braucht. Möchte ich auch nochmal sagen, hatte ich gestern schon zu dir gesagt, er fühlte sich für mich sehr jung an. Jetzt war ich total geschockt. Wie alt ist er eigentlich?
Also er, der Hauptdarsteller, da waren wir beide vor uns geschockt, der Hauptdarsteller spielt ja auch alle beide. Ja. Ich habe gedacht, das sind zwei Schauspieler, sehr gute Maske auch an der Stelle, aber der Hauptdarsteller selber ist, wo haben wir ihn? 79er Baujahr, also der ist jetzt 40, der gute Mann, und er sieht halt einfach aus wie Ende 20, Anfang 30. Ich weiß auch nicht, was sie machen, also das gleiche gilt auch für Lee Sun, die halt seine Frau da spielt, auch Baujahr 82, also jetzt 37, und sie sieht wirklich aus wie Anfang, Mitte 20, und ja, ich weiß nicht, was die da drüben in China machen, aber das hätte ich auch ganz gerne.
Kein Fleisch, kein Käse. Kein Fleisch, kein Käse, vermutlich. Ganz genau. Da müssen wir auch gleich mal betonen, dass der Cast doch wirklich großartig ist. Also der Cast ist wirklich top-notch. Jeder liefert einfach unglaublich ab. Sie spielen alle extrem gut und man merkt, die hatten alle extrem Lust auf diesen Plot. Na, kommen wir mal zum König von Pai. Der wirkt schon von Anfang an so als so eine blumige Figur, ne? Alles ist wunderbar und so weiter und so fort, und er will einfach auch überhaupt keinen Krieg und so weiter, er möchte einfach nur den Frieden wahren, aber eigentlich ist er schon ein ziemlich hinterlistiges Stück und ist eigentlich auch gewillt, die Stadt Jingzhou wieder zurückzugewinnen, und benutzt deswegen auch den Minister Lu für seine eigenen Zwecke, der wiederum sich immer wieder auf den Weg macht und Fehlinformationen streut. Und ja, der König von Pai ist auch abgebrüht genug, seine Schwester zu verkaufen, die dann sozusagen verheiratet werden soll mit dem Zhang San. Dieser wiederum ist eigentlich schon verheiratet, der dann wiederum auf die glorreiche Idee kommt: Nun gut, kein Problem, wir können sie ja auch als Konkubine verheiraten. Das ist sehr, 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 sehr vielschichtig alles. Alle Figuren haben auf jeden Fall ihren inneren Konfliktkreis, ihren mittleren Konfliktkreis und ihren äußeren. Und alles, es hat immer so einen Drive. Es verschiebt sich irgendwie alles ständig. Der Film ist auch sehr dialoglastig. Wenn man den Trailer das erste Mal gesehen hat, wie als ich ihn dir gezeigt habe, da hat man so erstmal gedacht, okay, das ist so ein typischer Martial Arts, haut drauf, Streifen. Wer das glaubt, wird auf jeden Fall sehr enttäuscht sein, denn der Film ist sehr, sehr dialoglastig, er ist sehr, sehr ruhig, er lässt sich sehr viel Zeit für die Figurenentwicklung.
Da kann man hier vielleicht an der Stelle noch erwähnen, die Musik von Salao. Ich weiß nicht, was er vorher noch gemacht hat, aber dieses dezente Zitternspiel, was ja auch im Film ja auch thematisiert wird, verleiht dem Film einen ganz eigenen Charme. Und die Musik ist sehr zurückgenommen. Das sind also wirklich nur, das sind nur die Zither, die man hört in verschiedenen Variationen und Sounddesign. Und wir haben Action-Szenen gehabt, wo wir gestern auch zusammen geschaut haben, meinen so, hier ist keine Musik, hier passiert nichts, es wird nichts überdramatisiert. Es sind einfach wirklich nur Bilder, die sprechen, Dialoge, die für sich sprechen. Und die Musik bildet wie sozusagen ein extra Punkt für sich, die für einen bestimmten Ton innerhalb des Films sorgt, für eine Stimmung sorgt, aber auch niemals over the top ist. Also wir reden hier nicht von einem Balls-to-the-Wall-Score à la Hans Zimmer, sondern genau das exakte Gegenteil davon. Und das macht auch das Bild dann auch insgesamt halt auch rund. Und wir kriegen auch über die Musik auch keine Art von Foreshadowing oder Charakterisierung, sondern das Ganze ist homogen in diesen Film mit eingewoben.
Ja, das ist tatsächlich sehr stark aufgefallen, vor allen Dingen halt gerade im Climax. Ne? Wir haben dann im Climax haben wir zwei Handlungsstränge, die dann per Crosscut, per klassischem Crosscut übereinander geschnitten werden. Und da kommt es dann halt auch zu einem Zitterspiel von zwei Kontrahenten. Das würde ich es einfach mal weglassen. Wir wollen ja den Zuhörern immer noch was lassen. Und das ist einfach großartig, weil, wie gesagt, der Film sich einfach unglaublich viel Zeit lässt und dich einfach nicht überfordert. Gar nicht. Er überfährt dich einfach niemals, obwohl er sehr viele Bilder verwendet. Überfährt er dich niemals. Soundtechnisch überfährt er dich auch nicht. Und wenn die Musik kommt, dann kommt sie einfach gefühlt genau an der richtigen Stelle. Das war sehr, sehr auffallend.
Genau. Ich denke, rein weg vom Plot, von den Beziehungskonstellationen, was die inneren und äußeren Beweggründe für die Taten sind, sind wir eigentlich jetzt soweit ganz durch? Oder sagst du, hast du dann noch was?
Eigentlich haben wir gerade das gesamte Konstrukt schon beschrieben. Ich glaube, worauf das hinausgeht, kann sich dann jetzt jeder, der irgendwie ein bisschen trainierter Filmgucker ist, kann sich das denken, aber ich denke mal, wir lassen das Ende einfach mal weg, weil das müssen wir ja nicht spoilern. Das ist doch immer noch cool. Es wird halt auch typisch Martial Arts, ne? Es wird dann halt auch einen Peak geben, es wird sehr brutal, es wird sehr blutig. Ah ja, genau, das können wir auch nochmal dazu sagen. Der Film beginnt sehr ruhig, baut sich einfach von Stück zu Stück immer mehr auf und wird genau an der richtigen Stelle blutig. Das ist tatsächlich ein Fall. Es gibt dann sogar noch eine Szene, ne, du wirst jetzt genau wissen, was ich meine. Wir wollen sie nicht spoilern, aber das ist einfach nur abgefahren. Man muss sich einfach nur vorstellen, dass man, es regnet ja sowieso dort die ganze Zeit in diesem Film, was ja auch ein unglaublich geiles stilistisches Mittel ist. Und natürlich kommt dann auch das Thema Regenschirm zum Vorschein und dass der Regenschirm einerseits eine unglaublich gute Kampfwaffe ist, aber auch sehr gut zur Abwehr dient. Und der Regenschirm besteht aus Säbeln sozusagen. Das ist total geisteskrank. Man kann die halt in 2-3 Winkeln, glaube ich, sogar noch einstellen, halt, sodass die wirklich wie eine Hacke wirken, wie ein Säbel, wie eine Sense und so weiter und so fort. Und dann rutschen die auf diesen Dingern tatsächlich so eine Straße nach unten, um sich von den ankommenden Pfeilen der Soldaten zu schützen. Und das ist einfach abgefahren. Also sowas hat man wirklich bis dato noch nie gesehen. Das war einfach nur krass.
Da findet er wirklich sehr, 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 sehr starke Bilder. Und gerade diese Szene, wo es dann um die Rückeroberung der Stadt geht, das markiert tatsächlich auch den Mittelpunkt des Films. Und auch da wird auch das erste Mal Blut fließen. Und da fließt dann auch irgendwann ordentlich Blut. Das ist allerdings so ästhetisch in Szene gesetzt und besagte Szene findet auch im Regen statt. Und das ist auch ein gestalterisches, stilistisches Mittel. Mit diesem Regen wird auch die Grundstimmung des Films auch gut transportiert. Und das macht den Film so ästhetisch, wie er eben halt auch ist. Jetzt muss man dazu noch sagen, der Film hätte eigentlich auch ein Schwarz-Weiß-Film sein können. Wahrscheinlich war das auch mal angedacht, aber Farbe musste halt noch rein und die einzige Farbe, für die man sich entschieden hat, ist Rot. Die Hautfarbe sozusagen, Farbe des Blutes. Das ist die einzige Farbe, die wir sehen, bis auf eine einzige Einstellung im Wald. Zwei. Da haben wir noch Grün noch mit drin als Farbe. Ansonsten in kleineren Einstellungen nur einen ganz leichten Farbstich, aber im Allgemeinen so einen leichten Blau für abends oder ein leichtes Lila war für Innenräume irgendwann mal, wenn die dann in der Stadt sind. Aber das ist so minimalistisch runtergefahren, also richtig entsättigt und selbst auch die Hautfarben und auch das Blut ist trotzdem immer noch ein bisschen verwaschen. Also das ist nicht dieser Sin City-Effekt, wo es dann auch noch die einzelnen Farben dann auch noch aufgedreht werden, sondern hier auch noch dezent. Der Kontrast reicht völlig aus. Und das Ganze ist allerdings nicht nur digital gemacht, denn man sieht auch, dass die ganzen Props, die da zum Einsatz kommen, auch die haben sozusagen schon von Herstellung her sozusagen die Farben untereinander abgestimmt. Und es ist nicht nur grau, sondern es ist auch viel schwarz-weiß.
Richtig. Also das ist etwas, wo ich mich dann nach den ersten 5 Minuten schon total verliebt hatte, halt so, dass die nicht einfach nur die Sättigung rausgezogen haben und gesagt haben, wir machen den Film schwarz-weiß, sondern man hat sich einfach von vornherein schon viel Gedanken über die Ausstattung und die Requisiten gemacht. Alles ist in Graustufen gehalten, ja, ganz, ganz viel Seide, ganz viel Grau, ganz viel Weiß, ganz viel helleres Schwarz und ganz viel Silber, ja, die Zittern sind schwarz, die Dolche sind Silber, andere Werkzeuge sind Silber und das sorgt für einen Gesamtlook, der ist einfach episch, also das kann man nicht anders sagen.
Genau, und natürlich ist die ganze Farbgebung im Film, also Ich meine, der Regisseur ist ja kein Unbekannter, also gerade mit Hero und House of the Flying Daggers seinem ersten Film, den er gemacht hat, das hatte ich mir noch extra aufgeschrieben, genau, Rotes Kornfeld. Er ist ja ein visueller Regisseur, der mit Farbkonzepten arbeitet, immer. In jedem seiner Filme arbeitet er mit Farbkonzepten und das ist jetzt hier in dem Fall ein komplett anderes Farbkonzept. Und hier arbeitet er sozusagen, ich sage es vorsichtig, mit den 50 Shades of Grey. Ja, wir haben hier so viele verschiedene Abstufungen dieser Grautöne, die an ihren Enden jeweils schwarz und weiß dann halt mit ergeben. Und darum geht es in dem Film halt auch. Die Gegenüberstellung und trotzdem die einzelnen Schattierungen. Und das ist schon beeindruckend, wenn man weiß, dass das im Vorfeld konzipiert wurde. Das heißt, die ganzen Props, da muss also jemand, entweder haben sie einen 3D-Drucker oder irgendwas gemacht, aber die Grautöne hauen da halt auch hin. Denn hinterher digital jetzt die einzelnen Grautöne neu zu bestimmen und würde den Prozess ja auch wahnsinnig in die Länge ziehen, auch wenn sie es digital gedreht haben. Deswegen da steckt das meiste Geld auch mit drin, also in der Requisite. Und wie wir vor uns festgestellt haben, also die Naturaufnahmen und diese Schauplätze, an denen das stattfindet, die sehen so real und so echt aus. Und durch den Regen nimmt man leider, oder das heißt leider, nimmt man tatsächlich auch nicht wahr, das ist einfach alles CGI. Wir haben vor uns gesehen, wie sie es gebaut haben. Das hat es mir auch aufgeschrieben. Pixo Mondo, die haben 244 Einstellungen für den Film, haben die gemacht, digital. Und selbstverständlich, die kompletten Hintergründe haben sie gemacht. Dann dieses trojanische Pferd in Anführungszeichen, diese Szene, wo die dann in die Stadt halt kommen, auch die ist komplett digital und wir haben es nicht gesehen. Also man hätte es merken können, wir waren aber vom Film so gefesselt und von der Bildsprache und ich glaube, das spricht auf jeden Fall sehr für den Einsatz des CGIs hier.
Ja, also das kann ich nur bestätigen, vor allen Dingen gerade an der Stelle, als das trojanische Pferd sich auf den Weg in diese Schlucht macht. Da habe ich dann schon überlegt, ob das jetzt CGI ist und vor allen Dingen halt auch, weil man ja auch weiß, dass das alles sehr, sehr teuer ist und so. Man hat schon dran gedacht, aber der Film hat einfach ein so durchdachtes und ausgearbeitetes Design und Konzept, dass du einfach bist abgelenkt. Du hast keine Zeit, deine Gedanken daran zu verschwenden, da der Film einfach in jeder Szene einfach wunderschön produziert ist. Das ist tatsächlich so.
Genau. Ich würde jetzt ganz gerne nochmal auf das anfangs erwähnte Yin-Yang-Konzept nochmal eingehen und dass das eigentlich den ganzen Film durchzieht. Gerade am Anfang auch schon, wie die Figuren in Stellung begeben, in Stellung gebracht werden, taucht das eben halt auch immer wieder auf, dieses Bild. Ja, es gibt diesen Kampf zwischen Zhang San und dem Jingzu, dem Schatten. Und das findet auf einem riesengroßen Yin-Yang-Symbol findet das eben halt statt. Und es gibt dieses Regelwerk, drei Runden und nach drei Runden ist der Sieger halt klar festgemacht. Und in dem Fall drei Runden sind überstanden. Es gibt ein paar Verletzungen, aber der Sieger ist klar. Und danach sagt dann eben halt auch dieser Statthalter, sagt auch, okay, der Sieger ist entschieden. Jetzt können wir sozusagen beide mit erhobenen Haupt das Feld verlassen. Und die kämpfen aber weiter. Und jetzt geht es eben halt um Leben und Tod. Und da sieht man, wie dieses Feld Stück für Stück demoliert wird. Es wird richtig kaputt gemacht. Und das war so symbolhaft, so symbolisch wie auch viele andere Sachen. Und es gab noch eine andere Einstellung in dieser Höhle, wo der Befehlshaber, genau, der Befehlshaber selber ist, in der es auch übrigens immer regnet und immer Wind gibt. Das werden wir gleich nochmal outpointen. Auch da ist so ein riesengroßes Yin-Yang-Symbol auf dem Boden, sozusagen wie als Arena. Das ist sozusagen das Wirkungsfeld dort, wo gekämpft wird. Und beide stehen in diesen Yin-Yang-Symbolen drinne, in diesen Punkten. Und in den Punkten wiederum selber haben sie die gegensätzliche Farbe von dem Punkt. Das heißt also, sie stehen in der schwarzen Seite im weißen Punkt und Person hat schwarz an und umgekehrt. Und auf einmal kommt ein dritter Punkt in dieses Bild und das ist die Frau und die steht genau dazwischen. Und der Film hat ihr das nicht gesagt, sondern der zeigt das einfach nur mit diesem Bild und sie kommt einfach nur rein und dann steht sie auch noch zwischen beiden. Und er hat viele, viele solche Situationen, wo er das eben halt visuell komplett halt auch ausnutzt. Und da sind viele schöne Gedanken mit reingeflossen. Auch der Name selber gibt es ja auch her im Chinesischen, ist ja übersetzt ja auch Yin heißt ja auch übersetzt Shadow. Das heißt also, zu jedem Schatten gibt es eben halt auch die Lichtseite noch mit dazu, impliziert halt. Ich finde, dieses Konzept, das ist stimmig, das ist rund, das funktioniert bei mir. Das habe ich auch gerne zweimal gesehen innerhalb von 3 Tagen. Und das ist auch ein Film, der kommt definitiv auch in meine Sammlung. Für mich hat es funktioniert. Ich sehe dich schon grinsen. Hat es bei dir auch funktioniert?
Also ich muss sagen so, dass ich bezüglich, also ich bin ja Film-Junkie, ich sammle Filme unglaublich gerne und sowas hat ja auch oft was mit einem Glücksgefühl zu tun. Und muss sagen, bei dem Film war es besonders, da ich am Anfang des Jahres bin ich auf die Seite Gelber Drache gegangen, die ich dir gestern gezeigt habe, die übrigens auch eine gute Empfehlung für jeden ist, der vielleicht regelmäßig up-to-date sein möchte, welche asiatischen Filme zu uns rüberkommen, welche synchronisiert werden, wann wir damit rechnen können, ob es eine Kinoauswertung bei uns gibt und so weiter und so fort. Also gelberdrache.de ist eine wunderbare Seite dafür. Und auf dieser Seite bin ich immer wieder gelandet. Und das Erste, was ich gesehen habe, war das Cover von diesem Film. Und sie stehen auf diesem Yin-Yang-Zeichen. So. Dieses Yin-Yang-Zeichen ist in den Boden so eingefasst. Ne? So jetzt bei Photoshop würde ich sagen, ineinander kopieren Ebene wurde verwendet. Und ich sehe dieses Bild und denke mir einfach nur, ich will diesen Film sehen. Dann habe ich einen neuen Tab aufgemacht, habe den Titel des Films eingegeben, bin auf Bilder gegangen bei Google, habe 5 Einstellungen gesehen und wusste, ich will diesen Film sehen. Ich habe mir keine Story durchgelesen, ich habe mir keinen Trailer angeguckt, gar nichts. Ich wusste einfach nur, ich will den Film sehen. Vor allen Dingen ab dem Moment, als ich dann den Namen des Regisseurs gelesen habe, habe dann an House of Flying Daggers gedacht und dachte mir, okay, den Film bestelle ich mir vor. Habe den Film einfach auf Vertrauen mir gekauft, habe ihn eingelegt. Und war glücklich. Habe mich unglaublich gefreut, denn es wurde mal wieder Zeit, dass man sich so einen Epos mal wieder gönnen kann und vor allen Dingen auch so genießen kann, auch vor allen Dingen halt in einer moderaten Länge, also nicht zu lang, nicht zu überfahrend. Und das war sehr, sehr schön. Und noch schöner war es, dass ich dir den einfach hingelegt habe und dass er dann bei dir eigentlich fast das Gleiche ausgelöst hat.
Ja, schöne Überraschung und hat mich, also gerade das ist so ein Film exemplarisch, wo dieses klassische Show Don't Tell sehr häufig angewendet wird. Das heißt also über Bilder einfach diesen Film mit vermitteln und nicht nur über harte Expositionen. Hier gibt es vielleicht nur ein paar kleine Abzüge in der B-Note, denn wir hatten es schon gesagt, dass dann halt der Befehlshaber, der eigentlich in seinen Schattenkatakomben sitzt, sehr viel Exposition zum Film beiträgt. Und das ist in dem Fall, ist es wirklich ganz hart und schonungslos gemacht. Der Regisseur sagt, er lässt ihn jetzt einfach sprechen. Das kommt jetzt an dieser Stelle, damit wir als Zuschauer auch ein bisschen Zusatzwissen bekommen, denn, das muss man auch dazu sagen, ist natürlich erstmal schwer am Anfang, die ganzen verschiedenen Namen, die ganzen Positionen, wie sie zueinander stehen, da lässt sich ja auch in 50 Minuten Zeit, um uns das eben halt auch zu zeigen. In langen Einstellungen, nein, stimmt nicht, in langen Einstellungen nicht, aber trotzdem in dieser langen Zeit uns das nahe zu bringen. Und wir müssen das eben halt auch sacken lassen. Und dafür sind dann eben halt einzelne Monologe von diesem Statthalter dann halt auch vonnöten, dass wir dann sozusagen hier nochmal zusammenfassen können. Exposition noch zusätzlich noch mit in Hand getragen bekommen. Ich würde nicht sagen, dass es so ein richtiger Negativpunkt ist, aber es fällt halt auf. Also im Rest des Films gibt es dann da so ein kleines Ungleichgewicht.
Das ist tatsächlich so. Man könnte es als kleinen Minuspunkt ansehen. Allerdings wird eigentlich jeder Zuschauer glücklich sein, dass diese Szene kommt, weil sie einfach deinen Kopf aufräumt. Also du wirst halt erstmal involviert mit lauter Figuren, mit einem Schauplatz und du musst dich erstmal orientieren. Und du merkst auch von Anfang an, das ist ein Doppelspiel. Hier sind irgendwie, du musst dich hier nicht mit einer Person auseinandersetzen, du musst dich immer mit doppelt so vielen Personen auseinandersetzen. Und das ist am Anfang ein bisschen krass. Und man fragt sich auch, ob man das jetzt hier schaffen wird, ob man jetzt hier durchsteigen wird. Und dann kommt dieser Expositionsdialog und der räumt einfach deinen Kopf auf und sorgt dafür, dass du wieder motiviert in die nächste halbe Stunde reingehst. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Also für mich ist es kaum ein Minus.
Ich habe mir hier noch so ein paar kleine Sachen aufgeschrieben. Die meisten haben wir tatsächlich aber sogar schon besprochen. Ich habe hier noch so einen Punkt und zwar, der hat in der Einstellung, wo über den Tod geredet wird, bei allen beiden Darstellern im Hintergrund eine Orchideenpflanze. Jetzt habe ich Und zwar über die widrigsten Umstände. Ich habe die Todesanzeige für meinen kürzlich verstorbenen Großvater selber mit verfasst und brauchte dann halt auch eine Pflanze und habe mich reinbelesen, welche Pflanze nimmt man. Und dann nimmt man halt eine Orchidee. Und das ist eben halt auch international häufig so üblich. Das heißt also, eine Orchidee steht in Verbindung sozusagen halt da mit dem Tod, beziehungsweise mit Trost. Und ich fand das halt, als ich da habe ich es gesehen, dachte ich mir so, okay, es sind sehr viele solche Szenen so aufgeladen. Und jetzt kommen wir allerdings wirklich zum Punkt, und das ist so mein Hauptkritikpunkt. Ich hätte ganz gerne, dass eine einzelne Einstellung länger gehen würden. Dass es tatsächlich vielleicht in Summe vielleicht 10 Minuten mehr geht. Da gab es eine Einstellung, als er zum Beispiel zu seinem Haus kehrt, wo seine Mutter lebt, diese Brücke, dieses Bild, er kommt dort an. Und da habe ich gesagt, so, das ist so ein tolles Bild. 3 Sekunden, das Bild ist weg. Danach kommt ein nächstes tolles Bild. Und das geht auch nur maximal 3 Sekunden und danach ist es schon wieder weg und es ist wieder. Und ich denke mir so, nein, ich will das sehen. Ich möchte das jetzt, ich möchte jetzt die Details sehen, weil das so schön fotografiert ist. Und der Film lässt da wirklich nicht wirklich viel Zeit. Also der rast da mehr oder weniger durch. Und das, obwohl sie eben halt ja so eine schöne Welt da gebaut haben. Und das finde ich halt ein bisschen schade, weil das würde dem Film noch ein bisschen mehr Raum, Tiefe und vor allem was Erhabenes noch zusätzlich noch oben drauf drücken. Weiß nicht, du nickst schon mit dem Kopf?
Tatsächlich ist das wirklich eins der Kapitel, die man wirklich, man hätte sie gerne länger gesehen und dass sie noch ein bisschen ruhiger sind und dass man da sich, dass sie einfach mehr atmet. Ne? Allerdings hast du auch gesagt, uns ist gestern aufgefallen, dass der Climax sehr, sehr, wie soll man sagen, ausproduziert ist. Er ist schon sehr ausproduziert worden. So, man hat so Climax in Climax in Climax und man fragt sich so, kommt es langsam mal zum Punkt? Wenn du das jetzt so sagst, vielleicht war das tatsächlich so ein Gesprächsthema, wo man sagte so, naja, wir wissen doch ganz genau, es wird dann dort hinten, wird das alles immer länger. Vielleicht müssen wir ein bisschen Zeit sparen. Aber es ist dann halt trotzdem schade, denn ich bin da ganz bei dir, diese Einstellung, als er zu dem Haus seiner Mutter zurückgeht, die sind so großartig. Da hätte man sich wirklich ein bisschen mehr Zeit lassen können. Tatsächlich auch bei dem Konflikt, der da dort entsteht, das hätte auch noch ein bisschen Zeit kriegen können. Wobei es aber auch wieder cool gemacht war. Also es ist immer so ein Hin und Her. Man findet vielleicht so den ein oder anderen kleinen Negativpunkt, wie ich auch am Anfang beim Introducing gesagt habe. Klar, mit Sicherheit kann man bei dem Film den ein oder anderen Kritikpunkt finden, aber man will es eigentlich gar nicht so, weil der Film einen von vorn bis hinten eigentlich abholt.
Genau. Ich denke, das geht schon alles so in Richtung Fazit. Also wir befinden uns eigentlich schon fast so ein bisschen auch im Fazit. Wir haben auch die meisten Sachen, die uns so bewegt haben, die uns interessiert haben, hier, denke ich, ausreichend besprochen. Ich würde den Film empfehlen. Also sehr, 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 sehr unterhaltsam. Wer Probleme hat mit expliziter Gewaltdarstellung, vielleicht eine teilweise Vorwarnung, also er ist dann an einigen Stellen doch recht knusprig. Es könnte schlimmer sein, ja, aber ich finde einem halt auch eher ist das Sounddesign halt auch ganz wichtig. Das Sounddesign dreht dann eben halt voll auf. Und wir haben hier ganz laute Zischlaute, wenn eine Wunde aufgeschnitten wird. Und das ist schon auf 11 gedreht hier. Und genau, also ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt erst durch den Japanery hatten wir über japanische Filme gesprochen, haben viel uns auch reingelesen. Und jetzt noch mit der Empfehlung, wir starten sehr asiatisch in dieses Filmjahr mit dem Podcast. Und ich finde, und jetzt auch gerade jetzt mit den Oscars, gerade der Gewinner, der in Parasite, es hat es auch endlich verdient, dass das asiatische Kino ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt und vor allen Dingen auch solche Filme wie The Great Wall dann eben halt auch in den Hintergrund drängt.
Ich bin ein großer Fan von Matt Damon, so, aber ich habe mich gefragt, was macht er da in diesem Bild? Irgendwie passt das nicht. Funktioniert nicht. Ich habe dann... vielleicht werde ich ihn auch mal schauen, mit Sicherheit. Klar, ich mag ja auch den Regisseur. Ich habe halt nur gelesen, dass die Fangemeinde auf jeden Fall den Film hart abgestraft hat. Lag vermutlich auch eher daran halt an diesem Whitewashing-Thema, was man da betrieben hat. Kann ich mir schon vorstellen. Und Ja, aber mein Gott, was soll's. Das wird seine Erfahrung wert gewesen sein. Shadow ist jedenfalls ein großartiger Film. Viele Dialogszenen und viel weniger Action, als man erwarten würde, wenn man den Trailer gesehen hat. Und er arbeitet einfach mit den genau richtigen Peaks. Und dabei bleibt auch nochmal zu sagen, ne, wie du mich auch darauf hingewiesen hast, der Regisseur hat anfangs Fotografie studiert. Und das merkt man einfach die ganze Zeit. Das merkt man die ganze Zeit, dass dieser Mann jetzt mittlerweile schon 20 Filme produziert hat und einfach genau weiß, was man mit der Kamera zu tun hat. Und deswegen ist das von mir auch eine klare Empfehlung, auf jeden Fall.
Dann sage ich auf jeden Fall vielen Dank für das tolle Gespräch. Der Stefan, der arbeitet nämlich auch gerade an einem neuen Podcast-Format. Und da werden wir ihn sicherlich in Zukunft noch häufiger hören und werde dann auch hier über unseren Kanal dann News dann erfahren. Ansonsten, wir waren mit den Jungs von Deephead Radio bei einer tollen Veranstaltung und haben uns Goblin Live angeschaut, die zu Suspiria Live in der Peterskirche den Soundtrack gespielt haben. Und dazu gab es ein schönes Rahmenprogramm. Herr Stiegelecker, der Horrorprofessor höchstpersönlich, war auch da und hat einen schönen Vortrag gehalten. Im Anschluss lief die Neuinterpretation von Suspiria mit anschließendem Q&A und natürlich dieses grandiose Konzert. Dazu gab es auch ein paar Aufzeichnungen. Deep Red Radio wird sie jetzt der Tage noch veröffentlichen und wir werden auch ein paar Auszüge in den kommenden Tagen hier auch auf unserem Kanal bereitstellen. Bis dahin wünsche ich euch jetzt noch viel Spaß. Wenn ihr wollt, schaut euch den Film an und wir hören uns später wieder. Bis dahin, ahoi.
Bis dahin, ahoi.